Es ist einfach für mich eine ganz große Freude, dass ihr beide hier seid an diesem Wochenende und ich als Pastor jetzt gleich dahin sitzen darf und zuhören. Darf ich euch noch segnen? Vater im Himmel, wir freuen uns so sehr, dass du jetzt auf uns schaust, dass du dich an uns freust und dass du uns liebst und deshalb zu uns sprichst. Dein Wort ist so kostbar. Wir danken dir, dass du es heute durch den Matthias tust. Segne ihn und schenke ihm viel Freude dabei. Amen. Amen. Und uns
auch. Vielen Dank. Ja, Karin und ich, wir wollten uns einfach nochmal ganz, ganz herzlich bedanken hier bei euch in der Gemeinde, bei Joachim und bei dem Gemeindeleitungsteam und bei euch als Geschwistern, dass ihr uns hier in eurer herrlichen Herberge, in eurem herrlichen schönen Zuhause einfach Gastfreundschaft gewährt. 8 Wochenenden sind hier so 50 bis 70 Menschen unterwegs zur Vaterherzschule und nicht nur hier in Pforzheim, sondern parallel auch in Berlin, in Bochum und in Kiel sind an die 180 Menschen, die im Land ein Jahr lang sich so tiefer in die Liebe des Vaters hineinbegeben. Und es ist einfach grandios. Ich war jetzt an allen 4 Orten gewesen und ich sag euch, hier gibt's am meisten zu essen. Also die große Brezeln, die hier vorgestern verspeist wurde, ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Also ihr habt hier die Gabe des Essens, so wie ich. Also ich bin schon mal herzlich willkommen. Nein, es ist wirklich ganz, ganz stark und wir freuen uns. Vielen, vielen Dank, dass ihr eure Räume mit uns teilt, aber nicht nur die Räume, auch eure Herzen.
Ja, Matthias hat jetzt schon so viel gesagt. Ich merke, für mich ist es auch immer toll, bei diesen Vaterherzschulen dabei zu sein, weil am Ende dann fange auch ich an, so zu wissen, wo ist die Besenkammer, wie putzt man dann hier und so. Also das macht ja auch ein Gefühl, einfach so zu Hause zu sein. Und einfach da vielen Dank, dass ihr da so eine Freiheit auch gebt, dass wir da schalten und walten können. Wir sind ja nur die Besucher und kommen dazu. Aber hier Kinzels und hier Heide und einfach so viele auch aus der Gemeinde, die dabei sind und einfach so eine Gastfreundschaft, das so schön machen für viele. Für uns ist ja Pforzheim, wann immer wir da das Schild sehen, dann denke ich immer, das ist ja die Goldstadt. Und das ist die Stadt, wo man diese Goldstücke findet und ja, jetzt in der Vaterherzschule und auch sonst, denke ich, die Goldstücke des Himmels sollen doch hier in Pforzheim gefunden werden. Und da soll eure Gemeinde und diese Gemeinde hier auch gesegnet damit sein. Das wünschen wir uns auch, dass hier die Gemeinde gesegnet ist dadurch.
Super. Vielen Dank, Karin. Ja. Vielleicht noch kurz zu unserer Person. Karin und Matthias Hoffmann heißen wir und wir gehören zu einem Netzwerk der geliebten Söhne und Töchter Gottes hier im Land und da gehören auch Kinzels und manche andere hier aus Pforzheim und uns insgesamt 200 Menschen in Deutschland dazu. Das ist gewachsen seit über 10 Jahren. Menschen, die Gott einfach so zusammengefügt hat, weil sie eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Oftmals durch Zerbrochenheit, zerbrochene Lebenssituationen. Bei mir war es damals Midlife-Krise, Ehekrise, Gemeindekrise, alle Krisen der Welt, vereinigt euch. Und mittendrin in so einer Krise ist mir Gott als liebender Vater neu begegnet. Manchmal fragen die Leute, ja, muss man erst einen Burnout haben oder eine Krise, um Gott als Vater kennenzulernen, der einen liebt? Ich sage nein, aber es hilft ungemein, um ehrlich zu werden. Um wirklich ehrlich zu werden, um zu gucken, was ist in einem drin. Und auch heute möchte ich über ein Thema zu euch sprechen. Das ist nicht einfach nur ein Thema, das ist für mich eine Lebensbotschaft, gerade auch in diesem Jahr geworden. Der Vater heilt zerbrochene Herzen. Ich glaube, es wird gleich hier auch eingetuned. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag doch mal mit mir bitte den Propheten Jesaja auf. Es ist eine Bibelstelle, von der ich ausgehen werde, aber ich werde da noch einiges andere heute entfalten. Aber Jesaja 47, das ist so unser Sprungbrett heute in diese Wahrheit hinein, dass der Vater zerbrochene Herzen heilt. Wenn wir so Kinder, hier standen ja gerade eine ganze Reihe Kinder vorne und wenn man die was fragt, ja, also unsere Kinder in unserer Gemeinde, die wussten, Jesus ist immer die Generalantwort. Fragt ihn, wann gibt's Ferien? Jesus! Also die wussten immer, Jesus, dann das stimmt schon. Und wenn man die Kinder fragen würde, wo wohnt Gott, dann würden sie vielleicht erst Jesus sagen, ach nee, und dann würden sie überlegen, im Himmel. Eigentlich, das wissen sogar Kinder, Gott wohnt im Himmel. Aber der Prophet Jesaja ergänzt das noch und er sagt in Jesaja 57, Vers 15, in der Höhe und im Heiligen, also im Himmel, wohne ich und bei dem, jetzt kommt es, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und um zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Boah, nochmal. Also das Erste, das ist, glaube ich, selbst Menschen, die Gott nicht kennen, die sagen, ja, also okay, für die Christen, Gottes Wohnadresse muss der Himmel sein. Aber dass Gott wohnt im Himmel und bei denen, die zerschlagenen Herzens, Geistes, also einen inneren Zustand haben von Zerbrochenheit. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und um zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Am Anfang dieses Jahres, also habe ich ein bisschen im Internet rumgegoogelt, tun das manche hier, ja? Ja? So Männerhobby, ne? Guckt Fernsehen und dann googelt man noch dabei. Und so habe ich einfach ein bisschen, bin über ein Wort gestolpert, das kannte ich nicht, das hieß Kintsugi. Dachte ich, ist das so irgendwie so wie Feng Shui, irgend so ein esoterischer Krimskram? Nee, und dann kam ich auf eine Seite und wenn du das mal das müsste das dritte, die dritte Folie sein. Nochmal eins weiter bitte. Nee, das muss das Bild sein. Guckst, ach genau, das. Da kam ich auf diese Seite, Kintsugi, schreibt man so, wie man spricht, ist eine japanische Kunstart, wie man aus Zerbrochenheit Schönes macht. Hey, und da bin ich irgendwie stecken geblieben. Auf einmal fing der Geist Gottes an zu reden, sagt Matthias, das hat eine Bedeutung in diesem Jahr. Am Anfang des Jahres wusste ich noch nicht, dass mir ein paar Wochen später eine Menge Fetzen meines Lebens um die Ohren fliegen würden. Und manches, was noch heil aussah, auf einmal in Scherben vor mir lag. Aber das hat mich fasziniert, das zu sehen, dass eine alte Töpferkunst in Japan, wie man Scherben nimmt und mit Goldkit diese Scherben zusammenfügt zu einem neuen Etwas. Und dass sogar durch die Zerbrochenheit eine neue Schönheit entsteht. Und die Teile, die fehlen, also bei diesem Gefäß ist es nur ein bisschen, aber wenn du mal auf die Seite gehst, google mal Kintsugi und dann geh auf Bilderseite, du wirst eine Fülle von Porzellan finden, von Tassen, von Herzformen, ne, Herzen. Martina, gibt ja hier so ein paar Herzleute, ja. Und mittlerweile ist es so, also ich bin ja ganz up to date, wenn du so schöner Leben und solche Magazine, die entdecken das jetzt gerade. Und es wird kurze Zeit sein, glaub mir, dann wirst du es irgendwo sehen, auch in Deutschland, dass es zu kaufen geben wird, weil man das jetzt gerade neu entdeckt. Aber ich will jetzt keine Werbung für Kintsugi machen, nur für mich war das wie ein Gleichnis. Die Bibel spricht ja davon, dass Gott der Töpfer ist und wir der Ton. Und dass er der Master Designer ist. Dass Gott was Perfektes, Schönes macht, das kann ich mir vorstellen, aber dass Gott aus Asche Schönheit macht. Dass er Wüsten blühen lässt. Und jetzt musst du mal, ich habe mal dann für mich ein Bibelstudium gemacht, wie oft das Wort Gottes davon spricht, dass etwas, was vielleicht kaputt wirkt auf mich, wie die Trümmer werden jubeln. Ja, da geht was zu Zerbruch und auf einmal kommt Lobpreis am Schluss bei rum. Also, dass es bei Gott immer wieder diesen Drehmoment gibt, dass er aus Tod Leben machen kann. Dass er aus Schwachheit Stärke macht, in einer anderen Form. Überleg mal selber einen Augenblick, es gibt so viele biblische Hinweise. Dass er Wege macht, wo keine Wege sind. Das scheint irgendwie Gottes Charakter zu sein, das scheint seine Vorliebe zu sein, das was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Ja, warum? Weil er sich darin verherrlichen kann. Dort, wo wir denken, wir sind am Ende, alles ist aus, wir sehen keinen Weg mehr, wir wissen, da fangen Gottes Möglichkeiten an. Das haben wir schon oft genug gehört. Ja, wo unsere Möglichkeiten aufhören, fangen Gottes Möglichkeiten erst an. Und das lässt sich leicht sagen, aber wenn man auf einmal in so einer Situation ist, dann buchstabiert man das ganz neu durch. Wenn du jetzt so lieb bist, nochmal zu, ja, genau. Vor vielen Jahren ist mir eine Geschichte begegnet, eine wahre Geschichte, vor ungefähr 200 Jahren, als noch so Kolonialzeit war und die Briten in Indien waren. Da lernte ein Maharaja durch den Reichtum der Europäer die Architekturkünste der Europäer kennen. Und dieser Maharaja wollte sich selber ein großes Palais, ein großes Schloss bauen. Und er hörte, dass es in Frankreich den König gab, der in Versailles das große Schloss hatte mit lauter Spiegeln. Und das war für ihn eine ganz neue Gedankenwelt. Und er heuerte sich einen britischen Architekten an und sagte, bau mir so ein Schloss wie der König da in Frankreich. Und dieser englische Architekt hat damals versucht, dann wirklich Materialien aus Europa zu holen, Marmor aus Italien und Spiegel und so weiter. Aber damals, also vor 150, 200 Jahren, war das ja eine Weltreise. Da musste man einmal richtig ums Kap der Guten Hoffnung rum und so, da war noch nicht der Suezkanal. Also dauerte Monate, um all die Materialien für dieses neue Schloss in Indien dort hinzubringen. Und tatsächlich, die Kisten kamen sogar an. Aber dann machte der Architekt die Kisten auf und er hatte sich schon in seinem Geist vorgestellt, wie er den ganzen Raum mit Spiegeln ausfüllen wird und wie eine einzigartige Beleuchtung, Atmosphäre dort entstehen würde. Aber als er die Spiegel öffnete, waren die Spiegel zerbrochen. Eine Kiste nach der anderen öffnete er. Und dann nahm er einen Hammer und haute auf den rum. Und die Leute dachten, jetzt ist der Mann verrückt geworden. Jetzt ist er durchgedreht, ja? Weil sein Jahrhundertwerk, sein Lebensprojekt wird er so nicht verwirklichen können. Aber was die Leute nicht wussten, der Architekt bekam im selben Augenblick, als er diese zerbrochenen Spiegel sah, eine neue Vision von dem, was er jetzt aufbauen würde. Und das ist eine wahre Geschichte. Dann hat er diese zerbrochenen Fragmente genommen, die jungen Leute kennen das. Heute ist das Disco-Kugeln, ja? Also wo das alles so blinkt. Damals war das noch nicht entdeckt, also wahrscheinlich hat er die Disco-Kugel erfunden. Und dann hat er in den ganzen Raum diese Fragmente von Spiegeln wie mosaikartig angeordnet. Und man hat gesagt, damals gab es ja noch keine Fotos, um das festzuhalten, aber dass dieser Raum eine einzigartige Ausstrahlung hatte. Dass wenn man dort Licht drin machte, dass es funkelte in einer absoluten Schönheit und Herrlichkeit. Und dieser Architekt, als er damals auf den Kisten rumhämmerte, hat er immer einen Spruch gerufen. Broken to be more beautiful. Zerbrochen, um noch schöner zu sein. Er hat in seinem Geist, in seinem Herzen eine Vision gehabt von Schönheit aus Zerbrochenheit. Und ich glaube, dass der Vater im Himmel, genauso wenn er dein und meine Zerbrochenheit sieht, dann sieht er nicht nur, da ist was am Ende, da ist was kaputt, da geht's nicht mehr weiter, da ist Tod im Topf. Sondern da seht er, broken to be more beautiful, zerbrochen, um etwas noch Schöneres zu machen. Manchmal habe ich so ein Empfinden, dass Gott es geradezu innerlich ein bisschen herausfordert, aus den größten Tragödien etwas ganz Herrliches zu machen. Denn die Bibel ist voll von solchen Geschichten. Da denkt man, reicht nicht schon das eine, ne? Also dass der Josef in die Sklaverei verkauft wird, von seinen eigenen Brüdern, ja? Das ist ja Wiener Gemeinde, hätte ich beinahe gesagt, ja, wo die eigenen Geschwister einen so verletzen können und einen ins Gefängnis werfen, alles Mögliche. Also nicht hier, aber bei uns ist das manchmal so. Und dann wird er in die Sklaverei, ja, und was? Dann kommt Potiphas Frau, macht sich noch an seine Wäsche. Dann kriegt er, dann kommt er ins Gefängnis, dort wird er vergessen. Du kannst sagen, hallo Gott, warum muss es immer noch schlimmer werden? Bist du noch bei mir? Vielleicht ist das manchmal in deinem Leben genauso, dass du denkst, warum muss eine Katastrophe die nächste ablösen? Kann es dann noch schlimmer werden? Ja, Schätzchen, es kann. Solange Gott in Kontrolle ist, ist es kein Problem. Und er ist in Kontrolle. Und wenn du nachher, die Geschichten lassen sich immer vom Ende sehr schön lesen, ja? Wenn du durch bist, dann schreibst du deine Bücher drüber, so wie ich, ja? Aber wenn du drin bist, dann wünschst du das deinem Erzfeind nicht, weil du denkst, das Licht, was dir da am Ende des Tunnels entgegenkommt, ja, ist das der entgegenkommende Zug oder ist das wirklich das Ende? Du weißt es nicht genau, wo du gerade steckst in der Geschichte. Gott ist in Kontrolle. Der Vater wohnt bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Kannst du das als eine Botschaft, ich weiß nicht, wo du jetzt gerade bist in deiner Lebenssituation, ich kann dir nur sagen, ich habe es in den letzten Monaten persönlich neu durchbuchstabiert. Ich dachte vor vielen Jahren, als ich in meiner Krise war, so, das ist der Tiefpunkt meines Lebens. Aber dass es nochmal tiefer gehen würde, hatte ich nicht erwartet. So, und dann zeigt sich immer was Echtes. Wenn Druck auf dein Leben kommt, dann zeigt sich, was in dir ist. Ne, wie bei der Zahnpastatube heute Morgen, ne? Hast du, kam der Tomatenketchup raus? Ich hoffe nicht, ne? Sondern Zahnpasta. Weil wenn man drauf drückt, kommt das raus, was drinne ist. Und wenn Gott auf uns Druck ausüben lässt, dann offenbart er unsere Herzen. Dann ist es eine Hilfestellung, sogar realistisch zu sein. Ich gedemütigt wurde, sagt der Psalmist, irrte ich. Ich habe mich selbst getäuscht. Ich musste enttäuscht werden, sozusagen. Unsere deutsche Sprache, schöne Sprache, ja? Enttäuscht. Ich musste rauskommen aus der Täuschung über mich selbst. Vielleicht über Menschen, über Situationen. Ich hatte mir so mein eigenes Hollywood-Bild gemacht. Und Gott sagt, nee, das ist nicht die Wahrheit. Jetzt schau nochmal ins Spiegel, schau nochmal hin. Aber ich sehe nur Zerbrochenheit. Ja? Und könntest du mir jetzt deine Scherben geben, damit ich Kintsugi mache? Nee, das ist was anderes. Harakiri ist was anderes. Kannst du die nächste Folie bitte? Entschuldigung, das war schon die. Nochmal bitte zurück. Im Psalm 34, da heißt es, dass Gott nahe ist bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Also Psalm 34 betont dasselbe, was wir in Jesaja 57. Gott wohnt bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Er hat eine Wohngemeinschaft. Er will dir so nahe kommen. Paulus, der war ja ziemlich ein stolzer Mensch gewesen, muss man ja sagen. Also als er Saulus noch war, war er ein stolzer Mensch. Saul, seine Eltern hatten ihm diesen tollen Namen gegeben, in Anlehnung an den König, großen König Saul. Und nachher nannte er sich ja den Paulus. Lateinisch, gibt es noch Menschen, die Latein sprechen? Der kleine Fuzzi. Der Kleine, so nannte er sich selbst. Er gab sich einen neuen Namen. Und es war ein langer Weg, kann ich mir vorstellen, der wirklich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gedauert hat im Leben von Saulus, dass er entdeckt hat, ich rühme mich lieber meiner Schwachheiten als meiner Stärken. Ein Kirchenvater hat Jahrhunderte später mal gesagt, ich bin lieber schwach als stark. Denn die Starken, die nimmt der Herr an seine Hand, aber die Schwachen nimmt er in seinen Arm. Die Nähe Gottes ist etwas Wunderbares. Das ist das Geheimnis. Ich habe gestern hier bei dem Seminar gesagt, es gibt Gemeinden, die sind aufgebaut um ein Programm herum. Und das ist nicht schlecht. Es gibt Gemeinden, die sind aufgebaut um ein Projekt herum. Und es gibt Gemeinden, die sind aufgebaut um eine starke Persönlichkeit, Person herum. Und es gibt Gemeinden, die sind aufgebaut um die Präsenz von Papa. Da ist mein Zuhause. Weil ich merke, all das andere kann so schnell kippen. Aber ich weiß, wenn er da ist, wenn der Vater im Haus ist, dann ist alles gut. Wenn Gottes Gegenwart da ist, dann weiß ich, dann wird alles gut. Ich weiß nicht, wie er aus diesen Scherben etwas Neues machen kann, aber es wird alles gut. Kannst du die nächste bitte? Gold ist prophetisch, also hey, ihr seid ja hier die Goldigen, ja, die Goldjungs, die Goldmädels, ihr müsst es doch wissen. Gold ist ein kostbares Material. Ne, die Welt legt ihre Reserven an in Gold und das schon seit Jahrtausenden. Warum ist Gold so ein besonderes Material? Also erstmal sieht das schön aus, wenn es so golden funkelt. Ne? Frauen haben gerne Goldschmuck, Goldringe, Gold, weiß ich was. Goldene Scheckkarte. Okay. Und aber ganz einfach gesprochen, in der Bibel hat Gold eine prophetische Dimension, ein prophetischer Ausdruck. Gold steht für Herrlichkeit. In Anlehnung zum Beispiel in der Offenbarung des Johannes, wir werden tanzen auf goldenen Straßen. Ja? Interessanterweise, die Tore des neuen Jerusalems sind Perlen. Überdimensionale Perlen. Also, liebe Schwestern, die könnt ihr nicht um euren Hals herumtragen. Überdimensional. Und das sind ja Bildworte. Das will uns ja etwas, eine geistliche Dimension in unserer menschlich verständlichen Dimension nahebringen. Gold ist Edelmetall. Ist immer verunreinigt und muss gereinigt werden. Immer geläutert werden durch Feuer. Es geht gar nicht anders. Das weiß jeder Goldschmied. Diamanten, das sind ja auch so kostbare Juwelen, entstehen unter tiefstem Druck in der tiefsten Erde. Und Perlen entstehen als Heilungsprozess, dass ein Fremdkörper in eine Muschel eindringt und dort Perlmut Heilung darum entsteht. Also all das, was wir Menschen für Kostbarkeiten halten, hat immer etwas zu tun mit Gebrochenheit, mit Schmerz, mit Leid, mit durchs Feuer gehen, geprüft werden, getestet werden, um dann kostbar zu sein. Was nichts kostet, ist nicht kostbar. Es kostet etwas. Es kostet etwas, diesen Preis zu bezahlen. Darum ist Gold prophetisch ein Ausdruck für die Herrlichkeit, weil die Herrlichkeit, die Gott uns gebracht hat, hat ihm sehr viel gekostet. Wir sind nicht mit Gold und Silber erkauft, sagt die Bibel, sondern mit dem Blut Jesu. Am Kreuz von Golgatha, da hängt das Herz des Vaters, Jesus Christus. Er ist das Herz des Vaters in Person. Er hat sich sein Herz rausgerissen. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott, der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn, Jesus Christus, für alle Menschen dahin gab als Geschenk. Damit alle, die an ihn glauben, ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Kann ich einen Amen dazu hören? Das heißt auf Neudeutsch, so ist es. Das ist die Wahrheit. So, das ist die Grundlage des Evangeliums. Aber interessanterweise, Gold hat auch etwas mit der Herrlichkeit zu tun. In der hebräischen Sprache Kavod, für Herrlichkeit, ist dasselbe Wort für Gewicht, Schwere. Und Gold war ja ein Schwermaterial, auch man wog ja etwas ab mit der Schwere des Goldes. Und deshalb kam diese gedankliche, innerliche Verbindung im Hebräischen Gold und Herrlichkeit zusammen, weil dort, wo die Herrlichkeit Gottes kommt, und vielleicht hast du das sogar schon mal erlebt in einer Versammlung, dass so nicht diese müde Schwere auf einen kommt, weil man einfach kaputte Witsch ist nach einer Woche, sondern so eine wohlige, wie so ein Mantel der Liebe, der sich auf eine Versammlung senkt, wo du auf einmal merkst, du bist so umhüllt, umspült geradezu von dieser Herrlichkeit. Ja, das ist Kavod. Es gibt dann im Hebräischen noch das Wort Shekinah für die glanzvolle Herrlichkeit, aber Kavod ist diese Herrlichkeit, dieses Gewicht der Herrlichkeit. Nun, in Verbindung zur Vaterliebe finden wir eine ganz interessante Stelle. Jetzt schlagen wir mal bitte zum Neuen Testament rüber. Zweiter Petrusbrief. Im zweiten Petrusbrief, da schreibt der Apostel Petrus uns eine erstaunliche Sache. Kurze Einleitung. Petrus hat ja zwei Briefe geschrieben. Er war nicht so schreibeswütig. Wir wissen noch nicht mal, ob Petrus überhaupt wirklich schreiben konnte. Wahrscheinlich war er auch Analphabet wie die meisten Menschen der damaligen Zeit, also nicht des Schreibens kundig, sondern hat schreiben lassen. Ja? Er war ein Fischer. Er konnte nicht Griechisch perfekt sprechen. Nur das war ja in Griechisch geschrieben. Wahrscheinlich hat jemand sogar das übersetzt. Wissen wir alles nicht ganz genau. Man kann es nur vermuten. Aber er war ein Augenzeuge. Er war dabei. Er war bei all den heißen Stories dabei. Er war sogar Wasser gelaufen mit Jesus. Er war dabei, als Jairus Töchterlein von Toten auferweckt wurde. Oder der Jüngling von Nein. Er hat richtig mega Power Wunder erlebt. Er war dabei, wo 5000 Männer plus Frauen plus Kinder gesättigt wurden durch ein paar Brot und Fische. Und er war Zeuge des leeren Grabes und der Auferstehung Jesu. So, all diese mächtigen Wunder hat er erlebt. Und jetzt schreibt er nachher als Apostel, als Gemeindeleiter und Bischof sozusagen für verschiedene Gemeinden, schreibt er dann am Ende seines Lebens Briefe an Gemeinden, um diese Gemeinden zu unterweisen. Und es ist schon erstaunlich, dass aus all den biografischen Erlebnissen, die er mit Jesus, dem Meister hier auf der Welt, erlebt hat, nur eine einzige Begebenheit in seinen Briefen erwähnt. Er hat dort viele weise Dinge zu sagen, aber nur eine einzige Begebenheit. Na, also ich hatte mir überlegt, also ich hätte wahrscheinlich, wenn ich meine Totenauferweckung erlebt hätte, also da würde ich euch aber bestimmt von erzählt haben. Aber er erzählt nur vom Berg der Verklärung. Und das lesen wir mal 2. Petrus Kapitel 1, Vers 17. Denn er, Jesus, empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit. Als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihm erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Erstaunlich, dass unter all den Wundergeschichten, die Petrus uns zu berichten hat, und ihr hattet sie ja auch indirekt berichtet, denn viele der Geschichten, die wir dann in den Evangelien finden, bei Matthäus, bei Markus, die haben sie ja vorher von Petrus und den Jüngern gehört. Aber in seinen Briefen selber erwähnt er anscheinend, wie biografisch am meisten die beeindruckendste Szene seines Lebens, nämlich dort, wo er auf dem Berg der Verklärung war. Wir nehmen mal an, Berg Tabor, das ist so ein schöner, runder Berg in der Nähe vom See Genezareth. Und dort war er oben mit dem Meister am Beten und dann passierte etwas Erstaunliches. Transfiguration, Metamorphose, das wären so die Fremdworte, eine Verwandlung. Jesus wurde vor ihren Augen beim Beten verwandelt. Er war ganz weiß, Lichtgestalt, und dann kam die Wolke der Herrlichkeit. Und aus dieser Wolke kam heraus die Stimme: Das ist mein geliebter Sohn. Und dann war, ihr kennt die Geschichte, ja, dann sagt Petrus: Oh, hier ist so gut, hier wollen wir wohnen bleiben. Der war bestimmt auch ein Schwabe. Er sagte: Hier, lasst uns Häusle bauen, ja, Hüttle bauen, ja. Und er wollte diesen Augenblick festhalten. menschlich total verständlich. Und dann war auf einmal alles vorbei und sie sahen nur Jesus allein. Und dann gingen sie mit ihm weiter in den Alltag hinein. Okay, hier beschreibt Petrus uns das aber in einer erstaunlichen Terminologie. Also lasst uns nochmal richtig drauf achten. Er sagt, Jesus empfing vom Vater Herrlichkeit. Kavod, griechisch Doxa. Herrlichkeit. Und zwar von wem? Von der hohen erhabenen Herrlichkeit. Also der höchsten Herrlichkeit, die es überhaupt gibt, nämlich dem Vater Gott. Höchstpersönlich empfing Jesus Herrlichkeit. Und wie geschah das? Indem der Vater ihm sagte, du bist mein geliebter Sohn, mein geliebtes Kind. Also wenn man das jetzt mal ein bisschen analytisch miteinander aufbröselt. Herrlichkeit ist gleich Vaterliebe. Herrlichkeit ist gleich Gold. Prophetische Symbolik ist Gold. Aber hier sagt Petrus, die Herrlichkeit, mit der Jesus umkleidet war, war diese Realität, absolut geliebt zu sein vom Vater. Hey, das ergibt für mich Sinn. Weißt du, was im Himmel los ist? Da ist ein Raum, das ist wie ein Liquid Love, wie eine flüssige Atmosphäre, wie Sauerstoff hier für uns. Das wird die Substanz sein, von der wir leben, immer geliebt zu sein. Unter allen Umständen. Da gibt es keinen Zweifel mehr. Das ist diese Realität, die wir ja alle irgendwie, von der wir berührt werden, wenn wir Psalm 23 lesen. Nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Oder wenn wir Römer 8 lesen. Weder Hohes noch Tiefes. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Oder wenn wir Psalm 91 lesen, dass wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, dem kann nichts mehr passieren. Der ist unantastbar. Der ist absolut geschützt. Da können Tausende hier sterben, Zehntausende da, da kann Brexit, Grexit und Krexit kommen. Ich bin geborgen in Gott. Diese Welt ist geborgen. Er hat das letzte Wort. Er ist der, der in Kontrolle ist. Ich habe keine Ahnung, wie er diese Scherben wieder zusammenbringen wird. Keine Ahnung. Aber wenn sein Gold kommt, hey, merkst du Gold? Wenn seine Herrlichkeit kommt, wenn diese Realität von Geliebtsein kommt, dann kann ich darin ruhen, dann weiß ich, ich habe keine Ahnung, Vater, wie du mich hier rausbringst, aber ich vertraue dir. Ergibt das Sinn? Jetzt denk nochmal an dieses Bild. Können wir nochmal das Bild sehen von dieser Zerbrochenen? Wie oft in der Seelsorge, wie oft in unserem Leben sind wir gebannt, auf die Scherben unseres Lebens zu gucken. Da zerbricht eine Ehe. Da zerbricht etwas in einer Gemeindesituation. Da zerbricht etwas in meiner Hoffnung, meinen Träumen, meinen Idealen, meinen Wünschen. Da zerbricht etwas in meinem Körper vielleicht, weil ich krank werde oder irgendwas. Es gibt so viele Scherben auf der Welt. Und ich kann gebannt auf diesen Zerbruch gucken und ich kann mich ärgern und ich kann versuchen, mit meinem Klebstoff, das irgendwie mit menschlichen Klebstoff versuchen, es zusammenzubringen. Wie oft sind wir Menschen damit beschäftigt? Und das Geheimnis wäre es, meine Zerbrochenheit in die Liebe des Vaters zu legen. Und sagen, Vater, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht wie, aber ich vertraue dir. Ich habe eine wunderschöne Entdeckung gemacht. Dann, wenn man schon mal so in der Bibel am Rumwühlen ist, dann kommt man ja auf immer wieder neue Entdeckungen. Geht euch das auch so? Und dann habe ich Psalm 139, den liebe ich. Du wahrscheinlich auch, ja. Von allen Seiten umgibt mich die Liebe des Vaters. Und dann steht im Psalm 139, du hast mich in der Tiefe gewoben. Ja, vielleicht erinnerst du dich an diesen Vers. Und dann kann man sagen, ja, eine schöne poetische Metapher von Schöpferkraft Gottes. Interessanterweise, wenn du nachliest in der Elberfelder Bibel, in den Fußnoten oder auch in der Schlachterbibel, anderen Bibelkommentaren wirst du feststellen, da steht ein Wort, du hast mich mit Goldfäden durchwirkt. Wow. Mein ganzes Leben ist durchwirkt mit Goldfäden. Das war nämlich eine alte Teppichwebkunst im Orient, dass man, um einen Teppich noch mehr Kostbarkeit zu geben, Goldfäden reingewoben hat. Und dieses Wort, das fiel dem David ein, als er so unter der Inspiration des Geistes anfing, von der Liebe Gottes zu schwärmen, wie der Vater ist von allen Seiten und gibst du mich, hältst deine Hand segnend, schützend über mich und ich bin herrlich gemacht und so. Ja, und mein Urform, mein Embryo hat dich schon gesehen und all diese wunderbaren Aussagen. Und dann sagt er, und du hast mich gewoben mit Goldfäden. Weißt du, in dir ist schon eine Grundstruktur gelegt, von Anfang an, wie so ein Netz, das dich hält. Und selbst wenn irgendwo mal was passiert, vielleicht ist es gerade jetzt nicht, dann mach es wie ein Hamster, tu die Predigt in eine Backe, du kommst irgendwann mal dahin. Ja? Irgendwann trifft es jeden mal von uns, ja, dass wir irgendwie durchs Zerbruch gehen. Und dann hör es jetzt schon, dass da ewige Hände unter dir sind. Das ist ja auch so eine biblische Aussage. Ewige Hände sind unter dir, die dich halten. Du kannst nie tiefer fallen als die Hand Gottes. Ich erinnere euch doch nur an Dinge, die ihr schon wisst, aber die uns manchmal wegrutschen im Alltag. Weißt du, wenn du in dieses Lebensgefühl hineintauchst, getauft wirst geradezu, mir kann nichts passieren, weil Gott für mich ist. Wer kann dann gegen mich sein? Steht doch auch in der Bibel, oder? Hast du schon mal gelesen? Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Niemand. Mir kann nichts passieren. Ich bin geborgen bei Gott. Ja, und doch kann eine ganze Menge mir passieren. Mir kann die Welt um die Ohren fliegen. Ich kann sogar sterben. Also ich sage jetzt ein prophetisches Wort. Wenn Jesus nicht wiederkommt, werden wir alle hier sterben. Das wird uns passieren. Aber selbst das Schlimmste, was ein Mensch sich ausmalen kann, nämlich zu sterben, ist nicht mehr das Schlimmste. Wenn ich weiß, dass ich mit ihm weitergehe. Und wo lande ich dann? Nämlich auf den goldenen Straßen, wo ich tanzen werde mit ihm. Ja, ich gehe von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dann kannst du sagen, ja, das sind ja alles so biblische, superlative Begriffe. Nein, das ist Realität, Freunde. Das ist ein Gold, was nicht materiell ist. Das ist, als Mose und die 72 Ältesten damals auf dem Berg Sinai waren, da heißt es, sie sind in diese Wolke, diese Shekinah Glory Cloud hineingegangen, sie haben gegessen und getrunken, das muss euch Schwaben doch gefallen, gegessen und getrunken von der Herrlichkeit. Wisst ihr, das ist wie eine Substanz, die haben diese Liebe in sich aufgesungen. Ich glaube, Geschwister, ich glaube, das ist nicht übertrieben. Man kann auch in einer schwierigen Lebenslage, in einer echt absoluten schwierigen Lebenslage, wo man finanziell nicht mehr weiter weiß, wo du die Kündigung bekommen hast, wo wegen was ganz Schlimmes, du weißt nicht ein noch aus, du kannst an so einen Punkt kommen, kannst du nochmal das Bild zeigen, wo das Gold in deine Zerbrochenheit hineinfließt und etwas Neues formt. Und ich glaube, das möchte der Vater tun. Broken to be more beautiful. Manchmal weiß man nicht, ob das, was vorher war, wo wir dachten, also ich bin auch so ein Mensch, ich liebe, wenn alles so perfekt und heil ist. Aber ich weiß nicht, ob Gott das immer alles so gefällt. Gott wirbelt mein Leben manchmal ganz schön durcheinander. Deins auch? Weil er möchte, dass ich noch näher zu ihm komme. Dass ich noch tiefer in seiner Liebe lande. Dass ich noch mehr weiß, so wie Petrus am Ende seines Lebens, der wusste, nur noch zu sagen, dass Gott ihn liebt. Paulus, dieser große Theologe, am Ende hat er nur noch sagen können, dass Gott ihn liebt. Johannes, dieser alte, liebe Patriarch des Reiches Gottes, ja, wahrscheinlich der einzige der Jünger Jesu, der eines natürlichen Todes sterben durfte. Die anderen hat der Vater vorher abgeholt. Und am Ende seines Lebens lesen wir in den Briefen und in der Offenbarung nur eine große Nachricht, dass Gott Liebe ist, Agape. Und er liebt auch mich. Kannst du sagen, hallo, das ist Alpha-Kurs erste Stunde, oder? Nee, das ist höhere Theologie. Weißt du, wenn nichts mehr bleibt, dann bleibt diese Wahrheit, die wird immer bleiben. Das ist das, was die verfolgte Kirche uns lehrt. Open Doors und so. Hör dir all die Zeugnisse unserer Brüder und Schwestern überall auf der Welt an. Wenn nichts mehr bleibt, aber das bleibt, das ist das Gold, das unser Leben durchwirkt, von Anfang an, von der ersten Minute an. Was sagt der Prophet? Ich habe dich von je und je, von Ewigkeit zu Ewigkeit geliebt. Das ist das Gold. Ich habe dich geliebt. Ich werde dich immer lieben, egal was passiert. Du verstehst nicht alle meine Wege. Das kann gut sein. Aber du sollst wissen, du bist gehalten, geborgen. War da ein Wort Gottes für dich heute Morgen drin, in dieser Predigt, in dieser Botschaft? Ich hoffe. Ich würde gerne mit euch etwas machen, also wenn der Hoffi kommt, dann geht's nicht anders. Da muss man irgendwie aktiv werden. Weil wir sollen ja nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sein. Amen. Deshalb, ich habe hier etwas mitgebracht, Schatzi. Und zwar, das sind Scherben, aber nicht Scherben, wo man sich verletzen kann. Die sind so abgerundet, deshalb keine Sorge. Aber hier sind vorne, wir tun hier ein Goldtuch hin. Und ich lade dich einfach ein, auch dir in den höheren Rängen. Ihr dürft gerne einfach hier nach unten gleich kommen. Und wir wollen das wie so eine Art prophetische Zeichenhandlung machen. Und zwar, dass, wenn du das möchtest, nimm doch mal so eine Scherbe einen Augenblick in die Hand. Überleg mal jetzt schon, gibt es so etwas, was auch in deinem Leben für Zerbruch zurzeit steht? Nur eine Sache, nicht zu viel, ne? Und dann lade ich dich ein, dass du das wirklich wie ein Akt des Glaubens tust, dass du das hier auf dieses Goldtuch legst. So, dass du es eintauchst und sagst, Vater, ich weiß nicht, wie ich damit fertig werde. Aber ich weiß, wie du damit fertig wirst. Ich tauche es in deine Liebe ein. Ich überlasse es dir, meine Zerbrochenheit, diese zerbrochene Situation, diese Not. Das könnte wie ein Gebet auf zwei Beinen gleich sein, wenn du hier nach vorne kommst. Ich würde gerne jetzt nochmal so beten und dann lade ich dich ein, es zu tun. Und dann werden wir den Gottesdienst abschließen und danach ist dann aber die Möglichkeit, wenn du sagst, ich würde aber nochmal gerne konkret für mich beten lassen. Ich merke einfach, diese Situation oder jene Situation in meinem Leben, die ist echt zu schwer, die will ich gar nicht alleine tragen. Dann gibt es hier ein Team von Betern, einige Freunde aus der Vaterherzbewegung, einige Mitspieler hier aus der Gemeinde. Wir werden hier hinten, das ist die Segensecke hier, ne? Die werden dort stehen und dort kann man dann Gemeinschaft haben im Gebet und man kann jede Menge Gemeinschaft hier haben. Ich glaube, unten gibt es Kaffee und bestimmt auch was zu essen. Und wenn du vielleicht merkst, so das Thema Gott als Vater kennenzulernen, dann möchtest du tiefer rein. Wir haben auch ein paar Bücher unten. Du kannst mal gucken, ob da was da für dich dabei ist. Können wir miteinander aufstehen? Ich würde gerne beten. Vater Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Realität. Ich bete, danke dir, dass diese Wolke der Herrlichkeit jetzt hier ist. Über uns, so wie damals auf dem Berg Tabor, wo du, der Vater, der hohe, erhabene, herrliche, deinem Sohn Jesus diese Herrlichkeit geschenkt hast, indem du gesagt hast, das ist die Realität, mit der ich dich bekleide. Du bist mein geliebter Sohn, egal was kommt. Selbst das Kreuz und all die Dunkelheit des Kreuzes konnten das niemals zudecken, wie sehr geliebt wir sind. Vater, und so bete ich jetzt um dieses Wunder. Du bist der große Töpfer, du bist der Meister, Designer. Wenn wir jetzt gleich hier unsere Scherben vor dir ausbreiten, hier auf dieses goldene Tuch tun, so gleichnishaft, wie wenn wir das in das Gold deiner Liebe hineintauchen. Wir beten darum, dass du Neues formst, Dinge, auf die kein Mensch kommen könnte, Wege schaffst, die wir niemals schaffen könnten. Dass du Trümmer jubeln lässt und die Ruinen wieder aufbaust, die Wüsten zum Blühen bringst, Totes zum Leben erwächst. Danke dafür. Heiliger Geist, ich vertraue dir jetzt jeden einzelnen dieser kostbaren Menschen hier im Raum an und ich weiß, dass du genau die Situation kennst von jedem Einzelnen und dass deine Liebe jetzt da ist, um jeden zu bedecken. Hüll du doch jeden jetzt so ein in diesen Goldmantel deiner Nähe. Danke dafür, Vater. So bist gerne eingeladen. Wenn du jetzt kommen willst, dann kannst du hier vorne links und rechts ist so eine Schachtel mit Scherben. Nimm dir doch eine oder zwei und leg sie einfach hin in dem Bewusstsein, dass das, was dein Leben so schwer macht, in Gottes Gegenwart verwandelt wird. Dürft auch gerne von hier oben, kann man nach unten kommen, dürft ihr auch gerne den Weg einnehmen. Thank you.
Was für ein Gott. Was für ein Gott. Was für ein himmlischer Vater, zu dem wir kommen dürfen. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Vater im Himmel, danke für dein Reden heute Morgen. Danke, wie du unser Herz erreicht hast. Und danke für diese tiefe Wahrheit, dass du unsere Scherben nimmst und etwas Herrliches daraus machst. Danke, dass du uns gerade da begegnest. Danke für das, was du in jedem Einzelnen heute Morgen getan hast. Herr, und wenn wir diese Gottesdienstfeier beschließen, dann bitten wir dich, dass uns das, was wir heute Morgen empfangen haben, dass uns das nicht geraubt wird, sondern dass es in unserem Herzen ganz fest verwurzelt ist, dieses Vertrauen in dich. Du hältst uns. Du nimmst uns an der Hand, du nimmst uns auf deinen Arm. Und unter deine schützende Hand stellen wir uns, demütigen uns und sagen, du bist unser Gott und Herr. Und von dir kommt nur Gutes. Und die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Danke, dass ihr hier vorne die Gebete nicht stört, sondern wenn ihr sprechen wollt, dann nach unten geht zum Kirchencafé, nutzt diese Gebete.